Ich weiß nicht, wem es von euch noch so ging. Beim Hören dieses Gleichnisses gerade sehe ich die schönen Fenster drüben im Haus der Stille, wo etwas aufgeht. Und es ist mein Gebet und mein Wunsch, dass Herzen aufgehen. So wie im Wochenspruch, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, macht eure Herzen weich, weit, empfänglich. Und die Geschichte, die uns heute begleitet, ist in der Apostelgeschichte aufgezeichnet. Wir haben sie auch schon gehört und ich habe sie überschrieben mit Führung gibt es nur unterwegs. Führung gibt es nur unterwegs oder was bei Gott wirklich zählt. Was bei Gott wirklich zählt. Liebe Schwestern und liebe Brüder, eine Frau Anfang 40 erlebt große Routine. Was sie macht, macht ihr zwar Spaß, aber sie verspürt in sich den starken Wunsch, nochmals aufzubrechen, ja sogar eine Ausbildung hinzulegen. Und diese Stimme in ihr ist so stark und groß, aber gleichzeitig hat sie die Stimme der Angst in sich, weil es finanziell dann knapp wird. Manches müsste sie zurückschrauben. Zwei Stimmen in sich haben. Kennst du das? Welcher Weg ist der richtige? Paulus, der Nachfolger Jesu, der sich freute, geradezu dem Heiligen Geist Platz zu machen und Christus in sich ausleben zu lassen, in ihm zu wohnen, ihn, den Kompass, ihn als Gegenüber, ihn als Herr zu haben. Paulus, der war gleichzeitig ein Stratege und wollte das Maximale für das Evangelium rausholen und er wusste, ich muss in die großen Zentren der damaligen Zeit, zu den Umschlageplätzen, wo was geht. Etwa Ephesus, da boomt dann der Glaube und ich will viele zu Jesus führen. Doch können wir aus der heutigen kurzen Erzählung gleich drei Dinge lernen. Ein erstes, das kam in der Lesung gar nicht direkt vor, aber die Tür ist verschlossen. Oder alles beginnt in der Sackgasse. Ich will es euch ein bisschen erzählen, was da zuvor noch war. Und vielleicht kennst du das von dir selber, aus deinem Leben. Du merkst, so geht's nicht weiter. Ja, es geht überhaupt nichts mehr. Am schlimmsten mag einer das empfinden, wenn er eigentlich genau weiß, ich hab doch von Gott einen ganz klaren Auftrag. Ja, sogar eine Sendung zu den Heiden bin ich gesandt als Heidenapostel. Und jetzt spüre ich in mir die Stimme des Heiligen Geistes, des Christus in mir, der bremst mich auf einmal. Und bei Paulus war klar, und so schreibt es Lukas auch auf, dass Gott selber ihm alle Wege versperrt, sein Geist ihn hindert. Und die spannende Frage ist jetzt, woher weiß ich tatsächlich, wie der Paulus, dass Gott selber im Spiel ist? Vor allem, wenn du ja nur willst, was Gott will, was Gott vorhat mit dir als Bote. Der Paulus, der war doch unterwegs. Und zwar nur für ihn, für Jesus. Kann ich das immer wissen? Wir denken, Paulus schon. Warum soll ich nicht nach Ephesus? Wir wissen, später ist dort auch der Petrus hingekommen. Vielleicht sollte Petrus dorthin gehen und Paulus woanders hin. Wo Paulus eigentlich strategisch seine Mission ausbauen wollte. Immer die Frage, wie kommt das Evangelium zu den Menschen? Ich mache gerade die Erfahrung, wenn ich zu Menschen komme und die machen ihre Tür zu, dann versuche ich hinzuhören und was dann? Wer ist jetzt dran, dass ich da an die Tür anklopfe? Dass ich auch strategisch wie der Paulus weiter überlege. Und er, der Paulus, so wird erzählt, noch bevor unser Kapitel beginnt, er ging dann an den nächsten ihm einleuchtenden Ort, immer strategisch gedacht. Und Gott lässt es ihm wieder nicht zu, schreibt Lukas. Und Paulus, er ist darüber überhaupt nicht erschrocken oder verwundert oder verunsichert. Das überrascht mich. Paulus sagt, ich gehe trotzdem nach vorne. Ich bleibe nicht hocken, rechts geht nichts, links geht nichts, nach hinten schon gar nicht. Und ich frage einfach, Jesus, wo sind jetzt offene Türen? Wo ist eine offene Tür? Das macht schon Sinn. Und dann finde ich witzig, Humor, Ironie Gottes, ausgerechnet dieser klar denkende, kluge Kopf und Stratege, der träumt. Er sieht ein Gesicht in der Nacht, den Mann in Europa, den Mazedonier, der ruft und bittet, komm herüber und hilf uns. Und wieder die Frage, ihr Lieben, wie weiß ich, dass nicht ich das geträumt habe und das mein Traum ist, sondern dass es Gottes Traum ist? Ganz einfach. Und so können wir es auch immer wieder machen, wenn wir träumen. Paulus erzählt das am nächsten Morgen seinen Begleitern. Und dann heißt es bei Lukas, wir schlossen daraus, dass Gott uns dort haben will. Und dieses Kapitel gehört zu den schönsten im Neuen Testament, denn in dem Paulus der Vision Gottes folgt und seinen Fuß auf diesen neuen Boden setzt, also etwas wagt und dem Ruf Gottes folgt, Gottes Vision sieht und mit seinen Freunden den Sendungsauftrag lebt und ernst macht und geht. Wir wissen es heute, da wird die Sternstunde Europas eingeläutet. Paulus, so schreibt ein Ausleger, war es nicht vor Augen, dass er nach Europa übersetzte, aber dem Heiligen Geist. Paulus war es nicht vor Augen, dass er nach Europa übersetzte, aber dem Heiligen Geist. Unter uns gesagt, das wissen nur wir im Nachhinein, dass Paulus damit den Fuß über den Bosporus von Asien auf den europäischen Kontinent setzte. Und das alles nach einer Sackgasse, nach einer verschlossenen Tür oder sogar mehreren. Und noch ein zweites, auf zu neuen Ufern, Mission folgt Vision. Oder was seht ihr von Gott her kommen? Was seht eigentlich ihr von Gott her kommen? Was seht ihr mit eurer Gemeinde im Leitungsteam, im Hauskreis, wo ihr miteinander in eurem Ort unterwegs seid? Sie sahen in einer Vision den Einsatzort, sie sahen ein klares Bild. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass manche unter uns ein klares Bild haben und dann miteinander unterwegs sind und das leben, und andere überhaupt kein Bild und deshalb auch keinen Plan und auch keine Motivation aufzubrechen. Mut, sich darauf einzulassen, bedeutet nicht schon alles zu sehen, was dann kommt. Mut heißt auch nicht schon zu wissen, was wird. Und Mut heißt auch nicht, frei von Zweifeln zu sein. Denn wer hat sich nicht schon bei Nacht getäuscht? Wer weiß schon, ob der Heilige Geist mit ihm geredet hat und nicht andere Stimmen? Und wer sagt schon, ob es nicht besser ist, zu Hause zu bleiben? Und deswegen ist gut, hinzuhören, hinzuschauen. Alle Stimmen im Raum sagen vielleicht, bleib doch hier in dieser Komfortzone. Und eine Stimme nur sagt, komm herüber. Und wie es mal so sagen für uns heute, das ist dieselbe Stimme wie gleich beim Abendmahl, die sagt, komm herüber. Ich habe nämlich etwas für dich bereit. Meine ganze Hingabe und meine Liebe soll dich erfüllen, dass du sie den Menschen bringen kannst. Mich sollst du bringen und sonst gar nichts. Mich bringt's. Das bringt's. Menschen brauchen diese gute Nachricht vom Sieg über alle Feinde, die mich abhalten, das wahre Leben zu ergreifen. Und genau deshalb ist es nötig, zu neuen Ufern aufzubrechen, sagt Lukas. Und das heißt nicht halt etwas Verrücktes oder noch nie Dagewesenes zu riskieren aus Jux und Tollerei, sondern ich stelle mir das vor, die haben es heiß diskutiert und betrachtend, was Gott da zeigt. Und es war immer im Team. Paulus hatte immer Menschen dabei. Und wenn einer im Alleingang unterwegs ist, dann ist immer Vorsicht geboten. Und deshalb noch ein drittes. Der Herr tut das Große, erzählt Lukas. Der Herr tut das Große. Der Herr tat der Lydia, dieser wundervollen Frau, von der wir später auch noch viel mehr hören, das Herz auf. Die erste Christin von Europa wird geboren. Und Lukas sagt, was hier passiert, ist allein Gottes Sache. Ist allein Gottes Sache. Der Herr tat das Herz auf. Das kann kein Mensch. Und wisst ihr, wenn ihr um Menschen ringt und für sie inständig betet, wir haben letztendlich nur diese gute Nachricht weiterzutragen. Und das heißt bei Lukas, aufbrechen, wo Gott mich weist, losgehen, hinhören und genau hinsehen. Und dann diesen Ort der Verheißung aufsuchen. Und es wird schön beschrieben, die hatten das gar nicht eilig. Die konnten dann an diesem Ort, wo sie waren, es war außerhalb der Stadt in Philippi, Man könnte denken, die vertrödeln jetzt auf einmal die Zeit, sie hatten es doch so eilig. Nein. Ja, ist ein Fluss mit ein paar Frauen am Schabbat außerhalb der Stadt etwa ein Ort der Verheißung? Der Paulus, der immer direkt in die Metropolen ging und in die Synagogen ging. Ich habe mich gefragt, wo beginnt ein Ort, sich in das zu verwandeln, was man Church, was man Kirche, was man Community, was man Gemeinschaft nennen kann. Erzbischof Justin Welby aus Canterbury sagt einmal so über diesen Ort, den man Kirche nennt. Worship God in Jesus Christ, also Anbetung Gottes in Jesus Christus. Und second, das zweite, to make new disciples, neue Nachfolger, Schüler Jesu Christi machen. Und dann sagt er noch, und alles andere ist schön, aber nur Dekoration. Und was macht Paulus? Nochmal, er hört zu, wo ist Gott dran? Er schaut, er betet und ich stelle mir das so vor, es ist ein gutes, kultiviertes Gespräch mit Jesus, mit dem Heiligen Geist und mit dem Papa im Himmel. Was denkst du? Und dann erzählt er einfach dieser Frau, dieser Lydia, was machen Lukas und Paulus noch? Ja, sie blieben einige Tage, sie warten und dann kommen sie ins Gespräch. Über diese Sehnsucht nach Leben und ich will euch ermutigen, überlasst solche Gespräche nicht den Profis, wo ihr denkt, das können ja die Pfarrer machen. Nein, von ganz normalen Christenmenschen zu hören, was die Hoffnung in dir ist, was dich erfüllt, das kannst du ganz einfach weiter erzählen und weitergeben, was dich treibt, wenn Christus sich dir ganz geschenkt hat. Christus in dir ist der Entscheidende, von was du lebst. Und deswegen feiern wir jetzt ja auch Abendmahl, dass er, Christus in dir, der ist und der bleibt. In einem zerbrechlichen Gefäß, dass er durchscheinen kann mit seinem Licht, seiner Liebe. Und dass uns klar wird, unser Glaube und alle Leidenschaft für ihn lebt einzig aus dem, was er allein uns schenkt und was wir in Brot und Wein ganz leiblich empfangen. Und ist das wenig? Ist es wenig? Wir sehen es nachher an der Lydia. Nein, weil er in seiner Nähe, in Person, diese Lydia im Herzen ganz tief ansprechen kann. Und sie dann urplötzlich in einer Tiefe in ihrem Herzen erkennt, ja, ich bin die geliebte Tochter von Gott. Er hat mein Inneres angerührt. Gottes Geist hat mich verwandelt. Ein ganz feiner Geist. Und seht, das tut er immer wieder. Auch jetzt im Empfangen seines Mahls, wo wir diesen Ruf hören, komm. Was brauchen wir, habe ich mir überlegt, um wie Paulus und wie Lukas unterwegs zu sein, dass wir die jetzt nicht zu hoch als die tollen Heidenapostel ansiedeln, sondern was braucht es jetzt im 21. Jahrhundert, dass du sagst, ja, ich bin so wie Lydia die geliebte Tochter vom Allerhöchsten, der geliebte Sohn. Er hat mich wertgeachtet und eingeladen an seinen Tisch. Und er hat mir sich selber ins Herz gelegt. Und ich weiß jetzt, wer ich bin. Durch ihn, durch sein Gegenüber, das bei mir und an meiner Seite bleibt. Und ich weiß, wohin auch mein Weg geht. Das Ziel ist er. Das Reich Gottes ist bereits angebrochen. Und das soll ich immer mehr kommen sehen. Und du siehst es kommen, wo du nachher das Stück Brot beißt und den Schluck Wein genießt in dir, kriegst du Orientierung beim Schmecken und Sehen. Bis hinein in dein Innerstes siehst du neue Bilder. Darum bete ich. Der Herr tat der Lydia das Herz auf. Diese feine Frau mit ihrer Boutique, mit ihrem tollen Shop, mit Farben und Stoffen. Die war, muss man sich klar machen, keine Insiderin. Und alles ereignet sich da draußen am Fluss. Und deswegen, vielleicht gehst du in die neue Woche und fragst dich mal, okay, wo will ich hingehen, wenn Gott mich ruft? Nach draußen, nicht nur in meinen Hauskreis, in meine Community, sondern Menschen zu Jüngern zu machen, sie in die Nachfolge zu rufen. Und ich will auch schauen, wo Gott gerade dran ist. So eine Chance darf man nicht verstreichen lassen. Amen.